auf die Plätze, fertig, los. Datenschutz ist ziemlich doof, ene mene Meckerei. Datenschutz ist oft sinnfrei, viele Dinge machen Spaß. Datenschutz ist eher fad, ene mene Vorurteile. Datenschutz ist Langeweile.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast der Intersoft Consulting Services AG. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzbeauftragte tätig und wir berichten monatlich für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
Hallo Laura.
Ach, ich bin ja jetzt wirklich, also ich habe das große Privileg, immer Musik live von dir zu bekommen am Anfang von unserer Folge. Und ich glaube, ich sage es dir nicht oft genug, wie schön das eigentlich ist. Und es ist so, ich sage ja manchmal so aus Spaß, wenn du jetzt nicht spielst, ohne mache ich das heute nicht. Das ist wahrscheinlich nicht so ganz die Wahrheit, aber ich bleibe einfach vielleicht dabei. Dann kriege ich vielleicht wirklich für immer einen schönen Song am Anfang. Das ist sehr, sehr schön. Großes Dankeschön. Ich hoffe, du spürst die Liebe quasi.
Ja, love is all around us.
Ja, voll, ne?
Ich glaube, es gab zwei Podcasts, wo ich gesagt habe, Freunde, heute ist einfach ein Scheißtag.
Ja, das gab's mal.
Aber naja.
Aber es ist wirklich so viele Jahre und es ist auch wirklich schön, weil im Gegensatz zu den anderen, ich höre das ja dann live und ich kriege ja wie ein Ständchen, so gefühlt für mich ganz alleine. Ich finde es richtig toll. Aber ich meine, ich teile dich ja auch mit der Welt, also so ist es ja nicht. Und die anderen dürfen ja auch deine Songs hören. So, es ist ja so egoistisch, bin ich ja dann doch nicht.
Gut, das ist sehr lieb von dir.
Ja, ne? So ist, so ist er.
Voll lieb.
Ja, ich teile ja sowieso Dinge, die ich in der Welt gut finde oder interessant finde. Und so auch heute, weil ich einfach den Eindruck hatte, wir hatten in den letzten Monaten super spannende Themen und wir haben regelmäßig auch Schwerpunkt gesetzt und haben gesagt, okay, jetzt gucken wir uns mal ein Thema oder ein bestimmtes Urteil ganz, also detaillierter an und was heißt das und mit allen Feinheiten und so weiter und so fort. Und dabei haben wir aber auch immer Spaß, wenn wir mal ein bisschen querbeet gucken. Und ich habe gedacht, ich bringe heute in die Folge so eine Art EuGH allerlei mit. Denn der EuGH war wieder busy, busy, busy und hat in den letzten Wochen spannende Urteile gehabt. Einige vielleicht eher so, dass wir beide so eher dachten, so, oh, das ist jetzt süß. Aber andere Sachen, die möglicherweise noch viel weitreichendere Konsequenzen haben, als wir uns vielleicht das gerade ausmalen können. Also ein bunter Mix quasi heute an Themen. Mal gucken, wie viele von den Urteilen, die der EuGH gerade so rausgeschossen hat, wir heute schaffen. Aber weil ich es so niedlich finde, wollte ich sofort mit einer Entscheidung anfangen, die Anfang Oktober kam. Und dabei geht es im weitesten Sinne ums Entschuldigen. Und das fand ich einfach unglaublich süß. Und da habe ich gedacht, das müssen wir eigentlich mal besprechen, weil liest man jetzt auch nicht so häufig EuGH-Entscheidungen, die sich ums Entschuldigen drehen. Und da warst du aber auch gleich ganz begeistert, hatte ich den Eindruck.
Das stimmt. Also das ist ja auch eine schöne Headline, kann man ja schön sagen. Der EuGH sagt, eine Entschuldigung kann ein Schadensersatz sein.
Genau.
Das ist jetzt mal so die Bild-Headline.
Die Bild-Headline.
Quasi.
Ja, gut. So einfach ist natürlich wieder immer alles nicht, ne? Ist ja klar. Aber tatsächlich, vorweggegangen war ein Verfahren in den lettischen Gerichten. Es ging um eine Videosequenz, die auf mehreren Webseiten veröffentlicht wurde. Also da wurde ein Journalist imitiert, ohne dass er hier seine Zustimmung dazu gegeben hätte. Und er wollte, dass das von den Webseiten kommt, so vielleicht mal zum Kontext. Und das ist erstmal nicht passiert. Also er hat quasi der Verarbeitung widersprochen. Es ging dann um die Frage, war das eine rechtmäßige Verarbeitung, ja oder nein? Da hatten auch schon die nationalen Gerichte gesagt, nee, das ist nicht rechtmäßig. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen Geld hat er gekriegt. Ich glaube, 100 Euro wurden ihm zugesprochen. Und er kriegte eine Entschuldigung, nämlich in dem auf den benannten Webseiten. Da wurde halt dann gesagt, hier, das war jetzt hier nicht in Ordnung. Und der EuGH musste sich tatsächlich jetzt mit der Frage, in einer also Vorlagefragen, die er bekommen hat, damit auseinandersetzen, ob eine Entschuldigung ausreicht als Schadensersatz. Unter anderem ging es natürlich auch, wie so häufig, wie ist überhaupt der Schadensersatz nach 82 zu sehen. Aber ganz ehrlich, da ist ganz, ganz viel entschieden worden in den letzten Monaten. Und ich glaube, das muss man jetzt nicht nochmal im Detail besprechen und was dann den Schadenssatz begründet und was nicht. Da gab es andere Urteile vom EuGH, die das noch detaillierter gemacht haben. Wirklich so als Kern ist das, wenn man sowieso nichts machen kann, um die Lage wiederherzustellen, die vor dem Eintritt des Schadens bestand, das war eine Teil der Vorlagefragen, ist dann möglicherweise auch eine Entschuldigung ausreichend. Und das fand ich einen interessanten Twist und habe ich ehrlicherweise bei einem EuGH-Urteil so gar nicht erwartet.
Man muss dazu vielleicht auch sagen, dass das anscheinend, so wie ich mich oberflächlich mit dem lettischen, was, Lettland?
Ja. Lettland, genau.
Mit dem lettischen Recht auseinandergesetzt habe, dass das durchaus da ein Konstitut ist.
Genau.
Dass das ja auch wirklich im nationalen Gesetz festgelegt ist, dass eine Entschuldigung durchaus eine Maßnahme ist,
ja,
die im Bereich des Schadensrechts oder des Schadensersatzes anzusiedeln ist.
Genau.
Was ihr schon sehr, also was ihr wirklich.
Ist schon, schon süß, ne?
Ja, ist toll.
Ja, finde ich
also,
auch.
Sagst du, oh, wir haben es, sorry, es tut uns leid.
Mhm.
Entschuldigung, wir haben Fehler gemacht.
Mhm.
Das kennt das deutsche Recht leider nicht. Ich finde,
können
super.
Wir auch gebrauchen,
ich find's,
ne?
Ich finde super, wir einfach sagen, sag doch einfach mal Entschuldigung.
Ja.
Und wie viele Verfahren würden wir uns sparen, wenn wir dieses Konstitut der Entschuldigung einführen würden?
Ja.
Und dann würden vielleicht viele sagen, ich möchte gar nicht bis zum EuGH gehen. Also hier mussten sie anscheinend trotzdem.
Ja, trotzdem.
Beziehungsweise es war eine Vorlagefrage. Deswegen musste der EuGH trotzdem darüber entscheiden, wie das denn ist mit dieser Entschuldigung. Aber ein Hurra für Entschuldigung.
Ich, absolut.
Sagt man einfach mal, doof gelaufen.
Absolut.
Entschuldigung.
Ja, und ich meine, dieser Genugtuungsgedanke, der ja in all diesen Sachen auch durchaus eine Rolle spielt, der findet ja in besonderer Weise ja auch noch Berücksichtigung, weil der Gedanke ist ja hier, okay, Persönlichkeitsrechte werden ja irgendwie tangiert. Das ist ja, daraus konstituiert sich ja am Ende irgendwo der Schaden. Und dann ist ja natürlich dann wirklich spannend zu sagen, okay, wenn wir können ja den Zustand eh nicht, wir kann ja keiner eine Zeitreise machen und in die Vergangenheit reisen. Also man kann es ja nicht wirklich wieder komplett alles heile machen, aber derjenige fühlte sich ja auch quasi, ja, das imitierte ihn ja, das ist also, das empfand er als rufschädigend. Und da finde ich als Maßnahme zu sagen, eine Maßnahme, die das gleiche Medium benutzt, also nicht irgendwie, weiß ich nicht, wie manchmal, wenn man das so in der Zeitung hat, irgendwie auf dann der allerletzten Seite übrigens in Ausgabe tralala, haben wir das und das gesagt, das passt jetzt hier nicht ganz, sondern ja auch prominent, also in die Öffentlichkeit gehen, auf der gleiche Art und Weise, wie es ursprünglich in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Ich fand das eigentlich ganz charmant. Der EuGH hat natürlich nicht gesagt, Entschuldigungen sind adäquater Schadensersatz, sondern letztendlich hat der EuGH, sehr professionell, wie der EuGH so ist, ne, hat gesagt, dass die DSGVO letztendlich keine weiteren Ausführungen dazu macht, wie der Schadensersatz zu erfüllen ist, sondern dass das nationales Recht ist. Und du sagtest es ja gerade richtig, im lettischen Recht ist es eben eine Möglichkeit, sich zu entschuldigen als Teil. Was sagt uns das für andere Fragen zum Schadensrecht nach DSGVO? Naja, wir müssen halt ganz generell gucken, welche Regelungen gibt es, je nachdem, wo man eben sitzt in Europa. Und man muss sich halt fragen, okay, welche Regelungen gelten da ganz generell? Und ich finde das, ja, also im Zweifel könnte man sogar auf andere Regelungen im Prinzip, zum Beispiel in Deutschland auch auf dem Zivilrecht quasi verweisen und um generell vielleicht zu verstehen, okay, was kann da auf mich zukommen? Aber eben im lettischen Recht kann es eben auch eine Entschuldigung sein und ich würde gern mehr Entschuldigungen haben. Ich fände es voll gut.
Ja, ehrlich gesagt, ich verstehe den datenschutzrechtlichen Aufhängern nicht ganz. Also, weil ich finde, das ist jetzt in erster Linie kein Daten, also natürlich ist das eine irgendwie Verarbeitung personenbezogener Daten, deswegen ist der Anwendungsbereich eröffnet, aber eigentlich ist das ja, also da kämen wir auch ohne die DSGVO weiter. Da geht es ja grundsätzlich um Persönlichkeitsrechte und dafür ist jetzt meines Erachtens nach, so wie ich das Urteil verstehe oder wie ich den Sachverhalt verstehe, dafür ist jetzt die DSGVO nicht unbedingt gemacht.
Nee, ich hatte nur überlegt, ob das möglicherweise die einzige Möglichkeit nach lettischem Recht war, um das durchzusetzen. Das war mir, weiß ich aber nicht. Also ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Ich habe mir natürlich auch gefragt, okay, wie landen wir jetzt eigentlich in so einem Datenschutzsachverhalt und prüfen das jetzt? Also wenn da jemand sowas auf eine Seite stellt und keine Einwilligung dafür war, gesagt wird, aber das ist gar nicht die Rechtsgrundlage, aber dann wird dem der Verarbeitung widersprochen. Und das wird nicht umgesetzt, dann ist das wohl eine unrechtmäßige Verarbeitung. Also im Endeffekt ist das wahrscheinlich schon so. Das war auch gar nicht so strittig. Also jedenfalls nicht bis in letzte Instanz, war das nicht so der strittige Punkt. So ein bisschen habe ich mich das auch gefragt. Ich würde vermuten, also ich habe nur gemutmaßt, ob vielleicht nach lettischem Recht nicht so viele andere Möglichkeiten bestanden, dagegen vorzugehen. Aber das weiß ich auch nicht. Vielleicht weiß es ja einer der Zuhörer und Zuhörerinnen und weiß, wieso das in Lettland so gemacht wurde oder ob das, ja, wer weiß das schon so genau.
Aber wir nehmen mit, Entschuldigungen sind super.
Ja, Entschuldigungen sind super. Es ist, ich finde auch, wir sollten uns alle ein bisschen mehr entschuldigen. Ich glaube, das würde der Welt wirklich gut tun, mehr Augenhöhe schaffen in Konfliktsituationen. Aber naja, ich glaube, das ist auch das, was häufig Leute, sicherlich nicht immer, wie in unserem Fall offensichtlich, der wollte ja mehr als eine Entschuldigung, der wollte auch vor allem Kohle. Aber ich glaube, das ist häufig auch, wenn man das früher machen würde in Konflikten, würde das bestimmt sehr vielen Situationen helfen und deeskalierend wirken. Aber
also wenn wir vom schnöden Mammon weg sind, sondern den Leuten geht es auch nicht nur ums Geld, sondern manchmal wollen sie auch wirklich einfach nur sagen, hören, ja, das war scheiße. Sorry.
Ich glaube das tatsächlich auch und gerade auch im Datenschutz denke ich das. Es ist so häufig so in Situationen, dass ich erlebt habe, dass wenn man einfach einräumt, das war jetzt nicht optimal und Einzelne haben auch Fehler gemacht, das ist meistens ja eben nicht so schwierig.
Also natürlich eine aufrichtige Entschuldigung würde, glaube ich, jedem helfen, wenn sich jetzt wirklich eine Entschuldigung als Rechtskonstitut durchsetzen würde.
Ja.
Dann hättest du wahrscheinlich irgendwie die großen Konzerne, die fantastische Redenschreiber haben, die formvollendeten Entschuldigungen schreiben können. Aber nee, das ist uns ja auch als, oder dem Juristen an sich, oder ja doch, Rechtsanwälten an sich, man tut sich ja generell schwer, Sachen zuzugeben.
Den Eindruck habe ich auch.
Das ist ja leider ein bisschen in unserem Rechtssystem so festgelegt, dass man sagt hier lieber gar nichts, bevor man irgendwas zugibt, was doch ein Fehler war.
Ja.
Und deswegen ist eine Entschuldigung, kommt da ganz am Schluss. Obwohl, ja, leider, weil wenn man einfach sagen würde, ja, sorry, da haben Sie recht.
Ja.
Wir haben da auch rechtlichen Fehler gemacht, wir haben das falsch beurteilt oder uns ist da wirklich ein Fehler passiert, es soll nicht wieder vorkommen. Da exponiert man sich mit, das kann einem auf die Füße fallen, wenn man irgendjemand Böswilliges auf der anderen Seite hat.
Ja.
Aber in vielen Fällen würde es klappen. Also die Entschuldigung, wir wollen das Entschuldigungsgesetz, die Entschuldigungsverordnung.
Ah, die Entschuldigungsverordnung.
Entschuldigungsverordnung. Okay. Ja.
Aber können wir jetzt, wenn die kommt, die, EVO, die besprechen wir. Die würde ich mit dir aber in Detailtiefe besprechen, das kannst du aber wissen.
Genau, da wird genau festgelegt, wie man sich entschuldigt, mit welcher Wortwahl und ja. 30 Paragraphen.
Ja, natürlich.
Oder Artikel, die nur darum gehen, wie man sich entschuldigt.
Ja, es ist auch, also ich habe schon Menschen getroffen, denen das vielleicht nicht geschadet hätte, wenn denen das jemand mal erklärt.
Genau, wenn man sagt, so, Anna, kannst du genau lesen, wie man sich entschuldigt.
Ja.
Machen wir.
Fürs Gemeinwohl, was für ein Mehrwert, weißt du? Endlich mal eine Verordnung, die mehr kann. Naja.
Genau.
Aber gut, es bleibt zu hoffen, dass vielleicht einfach auch ohne Verordnung sich Menschen vielleicht auch einfach mal entschuldigen. Im Datenschutz kann ich das tatsächlich auch mit guten Erfahrungen empfehlen. Also das ist, viele wollen nicht, dass das nur beschönigt wird, weil die meisten fühlen sich veralbert und ehrliche und aufrichtige Entschuldigungen und Bemühungen, wirklich einen ordnungsgemäßen Zustand zu wiederherzustellen, können echt auch helfen. Aber du hast natürlich recht, man exponiert sich auch damit und das stimmt. Und es gibt genügend, die dieses Risiko nicht eingehen wollen, weil sie einfach Sorgen haben. Und die kann man auch nicht ganz.
Ja, und da ist dann ja auch ein ganzer Rattenschwanz dahinter irgendwie, ne? Dann sagst du, oh, jetzt entschuldigen wir uns lieber mal.
Ja.
Also, aber man darf ja trotzdem nicht sagen, dass man Fehler gemacht hat, denn na, im Zweifel ist man noch irgendein börsennotiertes Unternehmen und dann ist man sowieso gleich in der Scheiße, weil man was zugegeben hat, was man nicht hätte zugeben dürfen. Und ach, egal. Kommen wir zu noch viel spannenderen Dingen.
Ja, wir kommen nochmal zu anderen, sonst reden wir darüber die ganze Zeit und dann schaffen wir wirklich ein EuGH-Urteil. Und da wir haben ja EuGH allerlei versprochen, so geht's ja nicht. Vielleicht nicht ganz in der Detailtiefe, aber es führte jetzt in den letzten Wochen natürlich an einem Urteil kein Weg vorbei. Und zwar gab es Nachschlag bei Meta. Wir haben die Thematik, was None of Your Business beziehungsweise Max Schrems letztendlich seine Bemühungen in Bezug auf Datenschutz rechtliche Besserung bei Meta schon mehrfach berichtet und in einem aktuell dann nun jetzt abgeschlossenen Verfahren, das auch Anfang Oktober entschieden wurde, wurden noch weitere Vorlagefragen, die schon aus dem Verfahren an anderen Stellen, die schon beantwortet wurden, jetzt abschließend beantwortet. Also es gab mehrere und ja, der EuGH hat das quasi offensichtlich so Stück für Stück abgearbeitet. Größeres Unterfangen. Und hier an der Stelle geht es, also ich glaube, wenn man es ein bisschen so, wenn man dem Ganzen so eine Tagline geben würde, würde man sagen, okay, soziale Netzwerke, so eben auch Facebook, also und alles, was so Meta auch sonst so ausmachen, können jetzt nicht alle sämtlich vorhandenen personenbezogenen Daten eben für Zwecke der zielgerechten Werbung nutzen. Das wäre so aus meiner Sicht so die Essenz dieses Urteils. Und weil das so wirkt, fast schon wie so eine never-ending Story, wobei dafür kann jetzt weder None of Your Business noch Max Schrems was, sondern es sind komplexe Verfahren und die dauern halt auch einfach und einige dieser Fragestellungen haben eben auch weitreichende Auswirkungen. Und da muss man fairerweise sagen, naja, das muss man sich dann vielleicht auch mal genauer anschauen. Aber das ist so vielleicht ganz, ganz runtergebrochen und spannend waren die beiden Fragen. Also man kann das auch, ich sag mal, etwas weniger doll juristisch, also ich kann durchaus empfehlen, das Urteil auch zu lesen, weil ich finde, das kann man auch wirklich auch wenn man mal Nicht-Juristen das lesen, ich glaube, man kann das eigentlich ganz gut verstehen. Aber im Prinzip gab es quasi zwei Fragestellungen. Die eine Fragestellung drehte sich um den Datenschutzgrundsatz aus Artikel 5 zur Datenminimierung. Da geht es so ein bisschen darum, was ist eigentlich, wenn ich ganz, ganz viele Daten habe und auch irgendwann meine Einwilligung für die Verwendung von Werbezwecken habe, kann ich das bis für immer machen? So, das war so mehr oder weniger die eine Fragestellung. Und die andere Fragestellung ist, und ich kann euch nur empfehlen, da vielleicht auch wirklich die Darstellung von None of Your Business nochmal zu lesen, weil die brechen das auch nochmal super schön runter. Wie ist es eigentlich, wenn man bestimmte Informationen öffentlich macht in Bezug auf Artikel 9 Daten? Ganz interessant, weil Max Schrems bei einer Podiumsdiskussion mal etwas gesagt hat. Da dreht es sich um seine sexuelle Orientierung oder in dem Kontext jedenfalls. Das Ganze wurde dann auf YouTube veröffentlicht und dann einer relativ großen Menge von Menschen zur Verfügung gestellt. Und die Fragestellung war dann, kann man diese Information auf der einen Seite, die öffentlich zugänglich war und die er wohl auch öffentlich gemacht hat, übrigens, das ist auch nicht strittig gewesen, kann man das mit anderen Informationen verbinden? Warum ist das interessant? Das ist interessant, weil ja sexuelle Orientierung ein besonders geschütztes personenbezogenes Datum ist und durch Artikel 9 eben besonders geschützt wird und da erstmal grundsätzlich geht, kannst du alles nichts machen mit, nur unter bestimmten Voraussetzungen. Im Regelfall brauchst du eine Einwilligung dafür. Eine der wenigen Ausnahmen dazu ist in Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe E. Oh, ich hoffe, das stimmt jetzt. Da geht es darum, dass man eben solche sehr sensiblen Informationen auch verarbeiten kann, wenn sie offenkundig öffentlich gemacht wurden. Und das waren also zwei, die Kombination war eben sehr spannend, weil nämlich Maximilian Schrems dann Werbung bei Facebook bekam, die eben offensichtlich besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet, die dann genau auf ihn zugeschnitten waren. Auch Rückschlüsse zu seiner politischen Meinung zum Beispiel oder Interesse an zum Beispiel bestimmten politischen Parteien gehörten wohl dazu. Also wirklich eine spannende Kombi. Der EuGH war, also ich glaube wahrscheinlich zur Freude von Max Schrems oder beziehungsweise None of Your Business, aber vielleicht sogar sollte es zur Freude von uns allen sein. Erstens sagt der EuGH hier, dass die Grundprinzipien der DSGVO wirken unabhängig von Rechtsgrundlagen. Das heißt, das Datenminimierungsprinzip wirkt, auch wenn ich eine gültige Rechtsgrundlage habe, was ich super spannend fand. Und sie sagen auch, kannst du nichts alles für Werbung nutzen. Auch wenn du was offenkundig gemacht hast, dann ist diese Verarbeitung dann rechtmäßig. Aber du kannst dann nicht die Informationen dann kombinieren, quasi mit anderen Daten, die du hast, um dann deine personalisierte Werbung auszuspielen. Das war so quasi die Buttonline. Ich fand das nicht uninteressant. Wir hatten uns so ein bisschen im Vorfeld geeinigt, dass wir es nicht zu tief besprechen wollen. Aber das ist so die Buttonline. Und wir nehmen daraus Ausnahmen aus Artikel 9. Ja, sind Ausnahmen. Surprise, surprise. Der EuGH hat es mal wieder bestätigt. Das heißt, restriktiv auslegen und nur weil ich was offensichtlich also in die Öffentlichkeit trage, heißt das noch lange nicht, dass das bis zum Get-No verarbeitet werden kann für sonstige Zwecke. Und zum anderen, bei allem, was wir machen, auch eigentlich ja keine Überraschung, aber bei allem, was wir machen, müssen wir die Grundprinzipien aus Artikel 5 achten, unabhängig von der Rechtsgrundlage, die wir haben. Bei anderen Grundprinzipien aus Artikel 5 ist das manchmal leichter, weil ich glaube, niemand würde die Speicherbegrenzung zum Beispiel hinterfragen. Also, dass man halt irgendwann löschen muss, auch bei gültigen Rechtsgrundlagen, weil du halt nicht alles für immer behalten kannst. Und das ist irgendwie klar. Bei der Datenminimierung habe ich manchmal den Eindruck, dass so gerade die großen Plattformen dachten, ich sammle und sammle und sammle, stört ja keinen.
Aber jetzt ganz kurz, weil ich es wirklich nicht ganz verstehe. Das ist ein YouTube-Video, was dementsprechend dann ja auch heißen würde, dass das nicht einfach nur bereitgestellt wird, sondern, so kann ich es ja nur verstehen, das, was inhaltlich gesagt wird, einer technischen Analyse unterzogen wird?
Ja.
Okay.
Genau, also es ist also Hintergrund eben auch dieses Falls und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Stück weit das, was sicherlich auch spannend ist noch. Also das ist insgesamt ein spannendes Urteil, kann ich nicht an, also ich kann das auch hier klare Leseempfehlung, sich also das Gesamtpaket mal anzugucken, was sagt der EuGH? Ich glaube auch durchaus interessant, was sagt Max Schrems bzw. 904 Business noch dazu, wie werten die das? Also das, glaube ich, kann man schon mal ganz gut auch zusammen lesen. Also der Gedanke ist, es geht eben um quasi sogenannte, warte mal, wie war denn der Begriff, Off-Facebook-Daten, so wurde das genannt. Also sprich, Aktivitäten, die außerhalb des sozialen Netzwerks quasi auftreten oder da und Daten generieren quasi, die dann zusammengebracht werden, insbesondere zu den Programmierschnittstellen, die eben viele dieser Webseiten eben zu Facebook haben und dadurch eine Datennutzung von Facebook quasi ermöglichen. Der Gedanke ist ja dann immer hier, naja, dann habe ich irgendwie, hat der Nutzer, die Nutzerin irgendwie zu Werbezwecken zugestimmt. Diese Programmierschnittstelle erfasst aber diese Daten alle mit. Und da ist natürlich dann schon der Punkt, also wie weit geht das eigentlich? Also wie viel kann das genutzt werden? Und hier haben wir natürlich noch die Besonderheit, dass wir besondere Kategorien personenbezogener Daten haben. Weil grundsätzlich würde ich sagen, ja, die 0815 Werbeeinwilligung, die ich irgendwo gebe zu Werbezwecken oder Marketingzwecken auf irgendeiner Webseite, die wird wohl kaum Artikel 9 Daten umfassen in den meisten Fällen. Hier wurde ja im Prinzip das Argument gebracht, ja, hier war das ja aber rechtmäßig, weil das war ja ein Video und das war ja offensichtlich für die Öffentlichkeit. Das war so ein bisschen der Zusammenhang. Aber es geht quasi um Daten, die nicht direkt bei Facebook sind, aber durch Schnittstellen trotzdem zu Facebook kommen und einfach fleißig mitgesammelt werden und dann zusammengetan werden, um dann noch bessere personalisierte Werbung machen zu können.
Und das automatisiert oder wie? Also ich stehe da ehrlich gesagt immer noch ein bisschen auf dem Schlauch. Das ist ja was anderes, ne, wenn ein Profil über mich erstellt wird in dem Sinne, weil ich gebe das und das an irgendwie. Im Zweifel habe ich sogar irgendwo, tu meine Meinung kund irgendwie in den sozialen Medien etc. Aber wie muss ich das vorstellen? Also das heißt, dann läuft da irgendein Programm drüber und analysiert meine Aussagen aus dem Video und sagt dann, aha, deswegen magst du das und das? Das finde ich ja bemerkenswert. Aber vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig.
Also, ich muss dir ganz offen sagen, also ich kann dir nicht in jeder Einzelheit sagen, wie das zusammenspielt, also für dieses konkrete Video. Also die Fragestellung, die im Raum stand, war halt oder beziehungsweise in der zugrunde liegenden Verfahren, das Maximilian Schrems selbst quasi geführt hat, ging es darum, er war der Ansicht, dass im Prinzip Meta Nutzer- und gerätebezogene Daten eben hat, also von Nutzern und Nutzerinnen, die außerhalb von sozialen Netzwerken eben stattfinden, trotzdem aber gesammelt werden und dann mit den jeweiligen Facebook-Konten in Verbindung gebracht werden können.
Okay.
Über, und diese Daten nennt man eben diese Off-Facebook- oder Off-Plattform-Daten. Und das entsteht, weil die ganzen Webseiten eben diese Programmierschnittstellen zu Facebook haben und das eben mit übertragen.
Okay. Ja, okay.
Ob
alles klar.
Jetzt nun zu diesem Video, ob es die Kommentare zum Video waren oder irgendeine Transkription von den Inhalten, gesagten Inhalten aus den Videos oder tatsächlich irgendwas so ein Video analysieren kann, bin ich ganz ehrlich, weiß ich wirklich nicht. Es ist nur so, dass aus dem Video eben diese besonderen Kategorien personenbezogener Daten zur sexuellen Orientierung eben tatsächlich stammen. Und warum ist das Video interessant? Naja, das Video war interessant, weil sich Facebook da /Meta rausretten wollte und sagen wollte, warum sie hier ausnahmsweise besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten durften. Weil dafür hatte definitiv keiner irgendeine Einwilligung.
Ja.
So.
Okay.
Und ich denke, also ob das jetzt so ein Verlegenheitshilfsargument war und oder clevere Leute sagten, ach Mensch, hier guck doch mal, Artikel 9 Absatz 2e, da haben wir doch eine Ausnahme. Und was regt sich denn der Schrems da auf? Der hat das doch selber gesagt, da kann er jetzt doch nicht sauer sein, wenn andere Leute diese Information von ihm haben. Also das ist alles Mutmaßungen von mir, keine Ahnung. Wobei, wahrscheinlich bei solchen Sachen habe ich ja häufig einen guten Riecher. So oder so ähnlich könnte ich mir das schon vorgestellt haben. Aber wie die Analyse von dem Video passiert ist, muss ich dir ganz offen sagen, weiß ich wirklich nicht. Naja, und die Entscheidung an sich ist insofern hilfreich, weil, also wenn wir jetzt Anwender, also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn die sagen, oh Mensch, Artikel 9 hat ja Ausnahmen, dann muss bei allen jetzt ankommen, diese Ausnahmen, und der EuGH hat es mehrfach schon gesagt, aber hier nochmal ganz, ganz ausdrücklich, die sind Ausnahmen und ganz eng auszulegen. Und da ist nochmal, also ich finde jetzt auch für den Rechtsanwender, das hat einen Mehrwert, zu sagen, okay, ich meine, manchmal kommt man sich so doof vor, wenn man sagt, oh, eine Ausnahme ist aber auch wirklich eine Ausnahme. Ich erinnere mich, dass wir diese Diskussion damals hatten bei den Ausnahmen für den Daten,
Drittstaatentransfer.
Da hatten wir das Thema auch schon mal. Also eine Ausnahme ist, surprise, surprise, eine Ausnahme. Aber hier eben auch nochmal in aller Deutlichkeit, es ist immer im Einzelfall wirklich zu prüfen, ob die Person wirklich die Absicht hatte, auch wirklich das in die Öffentlichkeit damit wirklich zu bringen. Hier in dem Fall ist es so, dass Maximilian Schrems auch öffentlich gemacht hat, dass das nicht strittig ist. Das heißt, an der Stelle war dann eben zu prüfen, nur weil ich das da öffentlich mache und da das, ob das dann eben auch zu Werbezwecken eben dann weiter eben auch verbunden werden kann von solchen Plattformbetreibern. So weit geht dann das nicht. Das war eben eine klare Absage, also muss man ganz klar sagen. Also das war ein richtiger Stoß vom Bug für Meta. Hier, ihr könnt das nicht für immer und alle Ewigkeiten sammeln. Ich weiß nicht, wie die langen, die da die Daten sammeln. Und das wird ja jeden Tag mehr, also wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte jetzt. So geht's halt nicht. Und das ist schon mal, also ich glaube schon eine ziemliche Stärkung der Rechte von Nutzerinnen und Nutzern von solchen Plattformen, schon, finde ich. Weil am Ende kommst du ja vor, als ob, ich habe mal einmal irgendwo eine Werbeeinwilligung gegeben und die Daten sind für immer verloren. Es bleibt jetzt für immer so und alles wird bis zum Umfallen kombiniert. So ein bisschen. Und das geht halt nicht. So. Aber für Details vielleicht der geneigte Zuhörer, die geneigte Zuhörerin muss vielleicht das Urteil dann auch nochmal in Gänze legen. Aber vielleicht so als ganz kurzer Durchritt durch das Urteil. Und dann hatten wir nämlich noch ein drittes. Und obwohl wir natürlich euch nicht für alle, für den ganzen Tag voll quatschen wollen heute im Podcast.
Was ist ihr drittes? Wir kommen jetzt hier zum Finale.
Ja.
Also was heißt denn hier, wir kommen hier noch zu was Drittes? Irgendwie. Also wir wollten jetzt ganz kurz das Schrems-Urteil erwähnen.
Mhm.
Ganz kurz.
Ja, ja. Du hast mich halt reden lassen. Ja. Es ist halt jetzt so, wie es ist.
Nee, ich wollte dich auch nicht. Du hast da was gut ausgeführt. Also da wollte ich dich auch nicht stören.
Nein, aber stimmt, es ist das Grand Finale. Du hast recht.
Wir bleiben bei den Gesundheitsdaten.
Genau.
Und an diesem Urteil merkt man eigentlich, in was für einer Shitshow wir uns eigentlich befinden. mit Datenschutz und so. Aber gut,
yeah.
Reden wir drüber. Wir bleiben bei den Gesundheitsdaten.
Wir bleiben bei den Gesundheitsdaten.
Grundsätzlich denke ich, auf den ersten Blick ein nachvollziehbares Urteil, wenn man der Rechtsprechung folgt. Aber fangen wir an. Es ging um im Grunde Online-Apotheke vertreibt apothekenpflichtige Artikel über Amazon.
Marketplace, genau.
Marketplace. Vertreibt das einfach so, das kannst du in deinen Warenkorb schmeißen, kannst du bestellen, etc. Genau. Da hat sich dann ein Wettbewerber darüber beschwert.
Ja, eine andere Apotheke.
Freunde, genau, eine andere Apotheke hat gesagt, läuft doch alles nicht, warum und überhaupt. Und unter anderem, Moment mal, das sind hier doch Gesundheitsdaten.
Und da gibt es ja gar keine Einwilligung, das kann man ja gar nicht machen.
Genau, und da wird nirgendwo eine Einwilligung abgeholt irgendwie und was weiß ich. Ne? Und da hat dann war jetzt, ich weiß gar nicht, welches Gericht damit beschäftigt war.
Dessau.
Landesgericht Dessau?
Das weiß ich nicht, aber es war in erster Instanz war es in Dessau, Ross.
Die haben eine Vorlage gefunden. Also die haben dann gesagt, so Moment mal, was ist denn das jetzt hier alles? Also vor allen Dingen gab es dann zwei Fragen zu klären. Zum einen, darf sich überhaupt ein Wettbewerber darüber beschweren? Ne? Also da sind wir im klassischen Wettbewerbsrecht. Ja. Und zweite Frage, sind das denn jetzt hier Gesundheitsdaten? Also muss hier wirklich in dem Sinne eine Einwilligung eingeholt werden?
Ja.
Und da gab es mal wieder eine Vorlagefrage. Die deutschen Gerichte lieben Vorlagefragen. Mhm. Ich glaube, es ist kein anderes, also es liegt, wir sind auch das bevölkerungsreichste Land in Europa, aber kein anderes verdammtes Land in Europa stellt so viele Vorlagefragen an den EuGH.
Ja.
Seitdem es diese blöden Vorlagefragen gibt, hat deutsche Gerichte haben 1500 Vorlagefragen an den EuGH gestellt. Mhm. Danach kommen mit großem, grobschen Abstand dahinter Italien irgendwie, glaube ich, mit 800 Vorlagefragen. Also diese Vorlage, also das finde ich fast ein bisschen, also finde ich wirklich schwierig.
Mhm.
Wenn die Gerichte nicht mehr weiter wissen, irgendwie wie sie das Recht auszulegen haben, zack, gibt's eine Vorlagefrage in EuGH.
Yep.
Die deutschen Gerichte, 150 bis 200 Vorlagefragen pro Jahr haben deutsche Gerichte. Da muss dann der EuGH zu irgendeinem Quatsch Stellung nehmen. Naja, gut. Okay, so auch hier, aber das ist ja nicht ganz unrelevant.
Nee.
Trotzdem, also es gab zwei Fragen zu klären. Erstmal sind es Gesundheitsdaten, muss eine Einwilligung eingeholt werden. Zweitens darf ein Wettbewerber sich darüber beschweren.
Ja.
Also gibt es da quasi eine Aktivlegitimation dafür.
Yep.
Und also ein bisschen Surprise, also so no surprise, der EuGH hat beides mal ja gesagt.
Yep.
Ja, sind Gesundheitsdaten, ja, auch ein Wettbewerber darf sich darüber beschweren. Entgegen, und das hier ist sehr bemerkenswert, entgegen der Ansicht des Generalanwalts.
Richtig, der sah das anders.
Der gesagt hat, Freunde, das sind keine Gesundheitsdaten.
Genau. Und da lohnt sich wirklich auch mal ein ganz kurzer Blick wirklich in das Urteil. In Randnummer 83, also ich war, nee, oder so ähnlich, ich muss nochmal nachgucken. Doch, ich glaube, Randnummer 83 sagt der EuGH in seiner Weisheit, damit personenbezogene Daten als Gesundheitsdaten im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 der Richtlinie bla 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 beziehungsweise Artikel 9 Absatz 1 DSGVO eingestuft werden können, genügt folglich, dass aus diesen Daten mittels gedanklicher Kombination oder Ableitung auf den Gesundheitszustand der betroffenen Person geschlossen werden kann. Bam, 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 bam.
Ja.
Hm?
Ja, klar. Aber also ich glaube, es ist eher ein Problem des Gesetzes als ein Problem des EuGHs.
Der EuGH macht, was der EuGH jetzt macht. Also mal abgesehen davon, dass das wahrscheinlich so zu lesen ist. So.
Naja, der interpretiert halt das Gesetz, ne? Der sagt halt so, naja, da steht halt irgendwie da drin, die Gesundheitsdaten und theoretisch kannst du darüber raus, das ist jetzt, ja, und dann haben wir den Salat.
Aber sowas von.
Weil das ist, ja, was ist denn, du kannst ja über alles, ne? Da kommen wir wieder zu dieser quatschigen Diskussion, oh, der hat eine Brille auf dem Bild irgendwie und so.
Ja, so ist es, genau.
Dann ist wieder jedes blöde Datum, jeder Online-Shop irgendwie, wo ich mir irgendwas bestelle, kann theoretisch, ne, ich bestelle mir, keine Ahnung, ich bestelle mir eine Milch, also habe ich offensichtlich eine gute Gesundheit, bestelle mir eine laktosefreie Milch, offensichtlich habe ich dann Gesundheitsdatum, zack. Also muss jetzt theoretisch, das geht ja weit über Apotheken hinaus, dass man bei rezeptpflichtigen Medikamenten etc. irgendwo da eine gewisse Sorgfalt und vielleicht auch mit einer Einwilligung arbeiten muss, an den Tag legt, versteht sich, glaube ich, von selbst.
Ja.
Aber jetzt bestellt sie eine Aspirin und zack, geht's los mit den Gesundheitsdaten. Ja. Und vor allen
Dingen. Und der EuGH sagt, egal.
Indirekt in dem Sinne halt, ne? Nur weil indirekt, weil ich könnte ja sagen, naja, der Cornelius, der hat entweder zu dickes Blut, deswegen braucht er Blutverflüssiger oder er hat einen Kater, deswegen braucht er Aspirin. Man weiß es nicht. Aber theoretisch könnte man es wissen.
Mhm.
Theoretisch, auch wenn ich mir einfach nur einen Gesundheitstee hole.
Schwierig.
Es wird einfach abstrakt gesagt, alles, was ein apothekenpflichtiges Produkt ist, ist einwilligungsbedürftig.
Genau.
Dann kommt der ganze nächste Quatsch mit, ach, das ist eine Einwilligung. Die muss ja auch jederzeit widerrufbar sein. Und jetzt, wie mache ich das denn jetzt irgendwie? Die hat die doch einfach gekauft, hat eine Rechnung für bekommen. Das ist mir... Oh Gott.
Mhm.
Egal, aber das ist ja nur ein Problem. So, jetzt muss er sich eine Einwilligung. Ein Stück weit ist es ja auch verständlich. Mein Gott, dann holt man sich halt eine Einwilligung ab.
Ja, könnte man erstmal, also das war ja quasi das, was der Mitbewerber quasi da auch mit kritisiert hat, ne? Und er hat gesagt, da wird keine Einwilligung geholt. Zumal man ja durchaus Apothekenplattformen auch im Netz hat, bei denen die das ja durchaus auch machen. Das muss man jetzt mal fairerweise sagen, dass jetzt bei Amazon Marketplace so nicht eingeholt wird. Ob das jetzt quasi damit der Medikamentenverkauf da von apothekenpflichtigen Medikamenten quasi damit jetzt tot ist auf Amazon oder ob man sich demnächst da eine Einwilligung dafür geben lässt, kann ich jetzt auch nicht glaskugelmäßig in die Zukunft.
Es wird schon machbar
sein. Wird
schon
sein. Irgendwie gehen.
Dann holt man sich eine dokumentierte Einwilligung dafür ab. Alles gut. Es ist, glaube ich, einfach nur so ein weiterer bürokratischer Wurstfinger, der einem da in die Wunde gelegt wird. Gut, kann man machen, hilft nicht, um das Verständnis für effektiven, schönen Datenschutz in der Gesellschaft zu unterfüttern. Ja.
Das sehe ich ganz genauso. Die uns schon länger zuhören, wissen das. Ich habe es schon quasi beim letzten Urteil, als es um Gesundheitsdaten ging, schon gesagt. Und ich würde hier gerne den Appell auch nochmal an alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen machen. Der EuGH bleibt bei seiner Rechtsprechung zu Gesundheitsdaten. Also wenn da noch irgendwer draußen sitzt und denkt so, ja, das nehmen die schon nicht so ernst, diese weite Auffassung wird sich nicht durchsetzen oder irgendwas. Die Hoffnung kann ich ja verstehen, aber sie ist halt so mega in vain, ne? Also das ist halt, muss einfach sagen, das ist jetzt unsere Realität. Das ist super weit auszulegen. Zum Persönlichkeitsschutz, so argumentiert der EuGH. Und wenn jetzt im Prinzip diese Angaben, bei denen ja noch nicht mal sich das auf diese Person beziehen muss. Ich kann Medikamente, gerade nicht verschreibungspflichtige Medikamente, das muss man einfach sich auf der Zunge zergehen lassen, ne? Für jemanden anderes kaufen. Es macht möglicherweise überhaupt keine Aussage zu meiner Gesundheit. Ich bin nur der Käufer. Das muss man ja wirklich, also das finde ich persönlich ja die viel krassere Nummer an der Geschichte. Es ist ja nicht bei den Rezeptpflichtigen. Rezeptpflichtige beziehen sich ziemlich sicher auf mich, weil ich das Rezept bekommen habe, ja, von meinem Arzt. Die harte Nummer dabei ist, dass das eben nicht Rezeptpflichtige, nur apothekenpflichtige Sachen sind. Und da ist man ja gerade auch in Deutschland, also das variiert ja auch so ein bisschen in Europa, wann was apothekenpflichtig ist. Immer eine Freude, in die Drogerie in den USA zu gehen und zu sehen, was man da so alles über over the counter quasi überall kaufen kann, was bei uns nur in der Apotheke geht.
Ja, oder was weiß ich, du hast ja auch Online-Drogerien, ja, ja, ne? Du bestellst dir bei einer Online-Drogerie einen Schwangerschaftstest.
Ja, oder
Badabam.
Wie ist es dann mit gezielten Nahrungsergänzungsmitteln? Die könnten ja auch Defizite nach, also bis es Erkältungssaison, ich kaufe mir Vitamin C.
Und die sind nicht apothekenpflichtig. So. Also da kommst du ja vom Hölzchen aufs Stöckchen.
Ja, also ich frage mich schon, was da ab demnächst kommt, wenn ich dann mein Vitamin C in der Erkältungssaison dann quasi über eine Online-Drogerie kaufe, was dann eigentlich ist. Und wirklich, und das zeigt einfach, wie weit es ist ja wirklich nicht klar, ob es für mich ist oder für jemanden anders. Ich bin ja wirklich nur der Käufer. Das zeigt am Ende, wie weit der Begriff Gesundheitsdatum auszulegen ist. Und jeder, der da denkt, der kann sich da noch irgendwie rausziehen, kann ich nur empfehlen, hier nochmal lieber nochmal ganz tief in sich reinzufühlen, weil ich glaube, es ist keine gute Idee. Gerade alle, die irgendwelche Gesundheitsdienstleistungen im weitesten haben, sollten vielleicht nochmal genau schauen, um sich da ein bisschen vorzubereiten.
Oder nicht mal.
Ja, ja, das stimmt, ja.
Also leider nicht mal, ne? Das ist vielleicht einfach nur ein Teil des Sortiments.
Ja.
Aber gut. So, also sind wir uns ja einig, schwierig.
Ja, schwierig.
Irgendwie. Ich finde natürlich klar, wenn man dem Gesetz strikt folgt,
dann ist das wohl so.
Ist das eine nachvollziehbare Entscheidung.
Jupp.
Trotzdem leider bedauerlich.
Ja.
Einfach wirklich bedauerlich.
Ja, die ganze Tendenz dahin.
Um der Bedauerlichkeit die Krone aufzusetzen,
ja,
hat der EuGH auch noch entschieden, dass das Sanktionskonstrukt der DSGVO ja auch nicht abschließend ist. Mhm. Und dementsprechend auch in dem Fall das UWG in Deutschland oder Wettbewerbsrecht in dem Sinne nicht abschließend ist, sondern der Anwendungsbereich eröffnet ist. Also ich nicht nur als betroffene Person meine Rechte geltend machen kann, sondern auch als Mitbewerber, yep, Fingerpointing kann, yep, eben, so wie in dem konkreten Fall hier die andere Apotheke und sagen kann, Freunde, die machen das nicht so, wie es vorgeschrieben ist. Ewige Diskussion gewesen in Deutschland schon Jahren, ob es nicht gesperrt ist.
Fand ich immer komisch.
Meine persönliche Meinung wäre, es wäre schön gewesen, wenn es gesperrt wäre.
Ja, aber ich fand es immer komisch, ganz offen, weil was schön ist, kriege ich das ja nicht.
Ja, natürlich. Ja, trotzdem. Also ich fand es immer charmant von der Idee, dass man wenigstens sagt, so naja, komm, die DSGVO sind höchstpersönliche Rechte irgendwie und sowas. Das halten wir so ein bisschen aus dem Wettbewerbsrecht raus, weil jetzt geht die ganze nächste Shitshow los irgendwie mit dem EuGH. Es wird doch jetzt genau den gleichen Bullshit geben, den es vorher auch beim Urheberrecht gab oder bei irgendwelchen anderen Gesetzen mit gewerblichen Rechtsschutzen irgendwie und sowas, dass du dann, naja gut, nee, stimmt, wir hatten es ja auch schon bei der DSGVO mit, was war das, Google Fonds, dass sich dann irgendwelche windigen Abmahnkanzleien gründen, die irgendwo eine windige Firma gründen, die dann irgendwie in Wettbewerb mit irgendeiner Firma stehen und dann mal da durchforsten, ob denn das alles konform ist. Fair enough.
Ja.
Fair enough. So sind die Regeln.
Ja.
Ich find's schade. Ich find's einfach schade. Also ich würde mich freuen, wenn sich der EuGH entschuldigen würde für das Urteil. Das wäre gut. Ich persönlich wäre dann wieder zufrieden.
Ja, und dann sind wir.
Mit einer Entschuldigung.
Ja, eine Entschuldigung würde mir auch eigentlich quasi reichen. Das wäre doch schön. Aber was für wunderbare abschließende Worte. Und du hast so ganz, als ob das so geplant ist, so einen Bogen gespannt. Mit unseren Urteilen, unserem Allerlei heute vom EuGH. Das ist doch hervorragend. Und wir können ja noch hoffen, Cornelius. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Vielleicht kommt ja diese Entschuldigung.
Meine Entschuldigung.
Für dich. Nur für dich.
Ja.
Also die hören bestimmt alle unseren Podcast, davon gehe ich natürlich selbstverständlich aus und hören deinen Appell und sehen, wie einfach es doch wäre. Einfach mal eine Entschuldigung.
Hm? Ja.
Finde ich.
Mein E-Mail-Posteingang ist bereit für eine Entschuldigung. Ja.
Und da bist du auch schon zufrieden.
Steht offen. Ja.
Ach, wie schön. Wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Kommentiert dafür gerne den Podcast oder gebt eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify ab. Empfehlt uns gerne weiter an andere interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. Außerdem freuen wir uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen bereits schon die nächste Folge. Es bleibt also spannend. Ansonsten findet ihr detaillierte Infos zum Datenschutz auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de und wer weniger Zeichen verarbeiten kann, geht einfach auf X und findet uns da unter Dr. Datenschutz. Das war doch eine wirklich schöne Folge, Cornelius. So viel Wissen.
Schöne Folge.
So,
Laura.
So schön.
Ja.
Dann sage ich einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal und Entschuldigung.